Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Der Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt ist eröffnet. Wir sprechen gleich darüber und hören einen Ausschnitt aus der Eröffnungsrede des Schriftstellers Ferdinand Schmalz. Dann schildert uns der Journalist Dennis Yücel seine Sicht auf den Fall Julian Assange. Und wir sprechen über Bilder unter Verdacht, eine Tagung über Praktiken der Bildforensik, wie man mit wissenschaftlichen Mitteln gefälschte Bilder entlarvt. Heute Abend wurden sie eröffnet, die Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt. Seit 1977 gibt es dieses Wettlesen um den Bachmann-Preis, nach wie vor ein ganz wichtiges Ereignis im Literaturjahr. Gefürchtet vor allem deshalb auch, weil eine siebenköpfige Jury die Wettbewerbsbeiträge live vor Publikum und den lesenden AutorInnen diskutiert. Traditionell am Beginn des Bachmann-Wettbewerbs steht die Eröffnungsveranstaltung mit der Rede zur Literatur. Und die hat in diesem Jahr der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz gehalten. Meine Kollegin Wiebke Poromka ist in Klagenfurt und hat die Eröffnung erlebt und also auch die Rede von Ferdinand Schmalz gehört. Sie ist jetzt zugeschaltet aus einem Studio des ORF. Hallo, guten Abend, Frau Poromka.
Guten Abend.
Der Titel der Rede klingt ja erst einmal ein wenig merkwürdig, um nicht zu sagen albern. Hoppla, die Leberwurst. Täuscht mein Eindruck?
Ja, das stimmt. Der Titel mutet wirklich erst einmal kurios an, aber österreichische Literatur hat ja durchaus eine Tradition von bösem Humor oder auch mal Nonsens, hinter dem sich dann aber durchaus auch wütende Kritik und Reflexion gesellschaftspolitischer Verhältnisse verbergen kann. Und in diese Tradition stellt sich Ferdinand Schmalz auch mit seinen Theatertexten natürlich, auch mit seinem Roman Mein Lieblingstier heißt Winter. Mit einem Ausschnitt aus diesem Roman hat er vor 7 Jahren selbst den Bachmann-Preis gewonnen. Und es war ganz und gar keine alberne Rede, die er hier zur Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur gehalten hat, sondern eine Rede, die die Relevanz von Literatur für den politischen Diskurs, für unser gesellschaftliches Bewusstsein formuliert hat. Und um gleich mal die Sache mit dieser Leberwurst aufzuklären, ein Faktor für diese Wirkmacht von Literatur ist für Ferdinand Schmalz dabei das Verhören, also die Irritation. Und darauf kommt er oder daran wurde er erinnert, so jedenfalls erzählte er das am Ende seiner Rede hier zur deutschsprachigen Literatur, weil seine Kinder eines Tages durchs Wohnzimmer tanzten und sangen Hoppla die Leberwurst. Und sie hatten nämlich wiederum diese Kinder einen Song von Paul McCartney gehört, Hope of Deliverance. Und sie hatten das als das verstanden, was sie dann sangen, Hoppla die Leberwurst. Das heißt also Hoppla die Leberwurst, rückübersetzt, heißt dann wieder Hoffnung auf Erlösung. Und dieser Weg der Erlösung durch Literatur, das sage ich jetzt mal ganz bewusst pathetisch, der eben führt über das Verhören. Wenn wir Sprache anders hören, wenn wir uns produktiv verhören, wenn unsere Alltagssprache irritiert wird. Und das wiederum wird möglich, so Ferdinand Schmalz in seiner Rede, wenn sich in literarische Texte Schreibkrisen, der Zweifel und das Zögern eingeschrieben haben. Und wir hören mal, wie er das selbst beschrieben hat.
Gute Texte, die ihre inneren Krisen offenlegen, indem sie eben nicht eindeutig sind, sondern ein So oder So zulassen, indem sie etwas von einem Garten haben, durch den die Leserinnenschaft ihren je eigenen Weg finden muss, der so verwachsen ist, dass er keinen geraden Trampelpfad zulässt. Solche Texte lösen auch bei mir als Leser im positivsten Sinne eine Art Krise aus. Texte, die mich nachhaltig geprägt haben, wie Jelineks Bukolit, Dürrenmatts Durcheinandertal, die Hörspiele von Ilse Eichinger, die Theatertexte des dieses Jahr viel zu früh verstorbenen Rene Polesch, waren alles Texte, die beim ersten Lesen so etwas wie ein lustvolles Nichtverstehen auslösten. Und ich will jetzt hier nicht behaupten, dass jede Verklausuliertheit gleich literarisch wertvoll ist, aber es gibt ein Nichtverstehen, das neugierig macht, das einen erst in den Text hineinzieht, ein Nichtverstehen, das in uns als LeserInnen nicht die Frage aufwirft, was stimmt mit diesem Text nicht, sondern die Frage, was stimmt mit unserem Lesen nicht.
Was Ferdinand Schmalz sagt, ist also die Schreibkrise beziehungsweise literarische Texte, in die sich der Zweifel an Worthülsen, an vorgestanzten Redeweisen, an Lehrformeln eingeschrieben hat. Diese Texte sensibilisieren uns dafür, genau diese Worthülsen, diese vorgestanzten Redeweisen, diese Lehrformeln auch in einer ideologischen, alltags- oder politischen Sprache zu erkennen und zu entlarven.
Also das scheint, die Rede hat Sie überzeugt, Frau Poromka.
Die hat mich überzeugt. Man muss natürlich sagen, ganz sicher hat Ferdinand Schmalz jetzt nicht mit dieser Rede das Wesen der Literatur neu erfunden. Aber es war doch immer wieder eine sehr konkret auch politische Rede. Und eine, die eben auf die gesellschaftliche Wirkmacht von Literatur beharrt und damit eben auch von den Texten, die jetzt hier in Klagenfurt bis einschließlich Samstag gelesen wurden, von denen diese Wirkmacht einfordert. Und vielleicht hören wir noch mal so einen ganz konkreten politischen Moment dieser Rede.
Spätestens durch die großartige Korrektivrecherche zu dem geheimen Treffen Rechtsextremer am Wannsee haben wir gelernt, dass uns von den Marketingstrategen der Neofaschistinnen schon wieder das Niederträchtigste als das Einleuchtendste verkauft werden soll. Dort, wo das Konzept ethnischer Säuberungen in Begriffe wie Remigration verpackt wird, um sich aalglatt in die Diskurse einzuschleichen, ist die Literatur gefragt, indem sie ein kritisches Hören schult, indem sie eine Distanz zur Sprache schafft. Literatur in ihrer Hassliebe zur Sprache schafft es uns, ein natürliches Misstrauen, eine gesunde Skepsis anzutrainieren, damit wir dort Bruchstellen finden, wo es sonst zu glatt wird, wo die Demagoginnen versuchen, unbemerkt ihr Gift in den Sprachgebrauch einsickern zu lassen. Weil wenn wir über solche Begriffe nicht mehr stolpern, wenn wir nicht aufhorchen, was da im Untergrund der Sprache passiert, dann sind wir verloren.
Ausschnitte aus der Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz. Neuer Vorsitzender der Jury ist der Professor für neuere deutschsprachige Literatur Klaus Kastberger. Er ist auch der Leiter des Grazer Literaturhauses. Auch er hat eine Rede gehalten. Hat er denn einen besonderen Akzent gesetzt, der vielleicht schon etwas über die Diskussion in diesem Jahr verrät?
Ja, Klaus Kastberger hat zunächst einmal sehr die Transparenz der Jurydiskussion betont. Das Offenlegen also von Kriterien, die Nachvollziehbarkeit der Diskussion. Und damit hat er, ohne das ganz explizit zu sagen, offenbar auf eine kleine Literaturdebatte Bezug genommen, die sich vor ein paar Wochen entwickelt hat nach einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit. Nämlich darüber, ob hinter verschlossenen Türen anderer Jurys womöglich ganz andere als ästhetische Kriterien angelegt werden an Texte, nämlich außerliterarische, wie etwa Herkunft. Und das war jetzt nicht besonders überraschend, was aber sehr überraschend und sehr bewegend war an der Rede von Klaus Kastberger war, dass er dann noch an eine Schriftstellerin erinnert hat, Helena Adler, die im vergangenen Jahr als Teilnehmerin nach Klagenfurt eingeladen war, die dann aber erkrankt ist und sehr kurzfristig ihre Teilnahme absagen musste. Und Helena Adler ist im Januar diesen Jahres an dieser schweren Krankheit gestorben mit gerade einmal 40 Jahren. Und sichtlich und auch hörbar bewegt hat Klaus Kastberger dann auf dieser Eröffnungsveranstaltung aus dem Text gelesen, der Helena Adlers Wettbewerbsbeitrag gewesen wäre. Und drei nachgelassene Texte, darauf hat er auch noch einmal hingewiesen von Helena Adler, die sind gerade erschienen im Jung und Jung Verlag unter dem Titel Misere. Das war tatsächlich einer der besonderen Momente an diesem Eröffnungsabend. Und man hat auch gemerkt, dass der Abend dann einmal kurz Luft holen musste und dann konnte es so ein bisschen munterer wieder weitergehen. Aber das war ein bewegender Moment.
14 AutorInnen werden unveröffentlichte Texte lesen in den kommenden Tagen. Am Sonntag fällt dann die Entscheidung, wer den Bachmann-Preis gewinnt und auch wer mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet wird. Geben Sie uns doch vielleicht, Frau Poromka, einen kurzen Ausblick auf das Feld der Eingeladenen.
Was auffällig ist, dass viele Autorinnen vor allen Dingen eingeladen sind oder einige, die einen Debütroman bereits veröffentlicht haben und damit sehr überzeugen konnten. Ich nenne mal zwei. Ich freue mich auf den Auftritt von Sarah Elena Müller. Das ist eine Schweizer Autorin, die arbeitet auch als Performerin. Sie ist 1990 geboren, also noch sehr jung. Und im vergangenen Jahr eben ist ihr Debütroman erschienen, Bild ohne Mädchen. Und das ist ein im besten Sinne inhaltlich und ästhetisch irritierender und verstörender Roman. Also vielleicht genau das, was Ferdinand Schmalz eingefordert hat mit seiner Rede zur Literatur. Und dieser Roman Bild ohne Mädchen, der wagt sich an ein schwieriges Thema heran, nämlich an Pädophilie. Also auf den Text von Sarah Elena Müller bin ich sehr gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. Das ist ja das Besondere am Klagenfurter Wettlesen, dass die Texte immer erst in dem Moment, in dem die Lesung beginnt, öffentlich werden. Und eingeladen ist auch Olivia Wenzel. Die hat auch einen ganz interessanten Debütroman veröffentlicht, schon im Jahr 2020, 1000 Serpentinen Angst hieß der. Da geht es um verschiedene Formen der Ausgrenzung, der Marginalisierung, aber eben nicht nur inhaltlich, sondern Olivia Wenzel findet auch eine ganz spannende und überzeugende, eigenwillige literarische Form dafür.
Am Sonntagvormittag werden die Preise vergeben, abends dann hier in Fazit ein Gespräch mit der Preisträgerin oder dem Preisträger. Zum Auftakt war das Wiebke Poromka. Vielen Dank und einen Gruß nach Klagenfurt.
Danke Ihnen.
Julian Assange ist frei und in seiner Heimat Australien. Entlassen aus dem Hochsicherheitsgefängnis in London ist er zunächst auf ein Eiland im Westpazifik geflogen, ein Außengebiet der USA. Dort wurde die juristische Vereinbarung, die der Freilassung vorausging, rechtskräftig umgesetzt. Dann ist er weitergeflogen und in der australischen Hauptstadt Canberra gelandet. Damit ging eine 14-jährige juristische Odyssee zu Ende. Ende gut, alles gut? Nein, so einfach ist das wahrlich nicht. Welche Fragen bleiben, welche Signale gehen von dem ganzen ungeheuerlichen Vorgang aus? Darüber möchte ich nun mit Dennis Yücel sprechen. Er ist Journalist und Autor der Welt und Sprecher des PEN in Berlin. Er ist jetzt am Telefon. Herr Yücel, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben als Türkei-Korrespondent der Welt selbst ein Jahr lang in der Türkei in Untersuchungshaft gesessen. Bei Assange waren es 14 Jahre in Unfreiheit. Können Sie nachempfinden, wie es ihm jetzt gehen muss?
Sage ich immer wieder, ich habe letztlich nur ein Jahr in Haft verbracht. Nur ein Jahr. Und das ist, auch wenn Sie sich das ganz einfach selber auch vorstellen, wo waren Sie, wie war Ihr Leben vor einem Jahr und wie war das vor 14 Jahren? Bei ziemlich jedem dürfte die Antwort sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe nur gesehen gestern und war auch sehr, sehr froh und erleichtert, die Bilder von seiner Frau Stella Assange, seines Bruders. Also diese Freude, diese Erleichterung bei seinen Angehörigen und Freunden, die kann ich nachvollziehen, die teile ich, aber das Gefühl selber, 14 Jahre in Unfreiheit verbracht zu haben. Übrigens waren auch die Haftbedingungen, die ich ein Jahr lang im Hochsicherheitsgefängnis Silivri unter dem Erdogan-Regime verbracht habe, die waren auch nicht, in mancher Hinsicht waren die auch schwierig, aber die Haftbedingungen, die Julian Assange in den letzten 5 Jahren in britischer Haft erleiden musste, waren viel, viel härter. Auch das zeigt nochmal das Skandalöse dieses Falls, dass Assange 5 Jahre unter härteren Bedingungen einsaß als ich oder andere Journalisten, Oppositionelle unter Tayyip Erdogan in der Türkei sitzen.
Assange hat sich der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekannt. Hat es Sie überrascht, Herr Yücel, dass er sich auf so eine Vereinbarung eingelassen hat?
Niemand kann ihm das verübeln, dass er am Ende einer solchen langen, langen Zeit, wo er damit rechnen musste, in die USA ausgeliefert zu werden und zu einer astronomischen Haftzeit von 175 Jahren dann im Raum verurteilt wird, unter Bedingungen, die vielleicht noch mal härter und schlimmer sein würden als in Großbritannien, dass er nach 14 Jahren gesagt hat, gut, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und wenn das der Weg ist, mich an einem Punkt schuldig zu bekennen, um meine Freiheit zu erlangen, das ist menschlich absolut nachvollziehbar und ich glaube, es wäre wirklich unanständig, ihm das anzulasten. Gleichwohl bedeutet, das ist keine Kritik an Assange, es ist eine Kritik an der US-Regierung, dass sie mit dieser Rechthaberei, ja, es war ein Weg für die US-Regierung, sein Gesicht wahren, sich aus der Affäre zu ziehen. Verbunden mit diesem Schuldeingeständnis ist ja für die US-Justiz, dass sie die 5 Jahre, die Assange in britischer Haft gesessen hat, quasi damit verrechnet und ihn deswegen auf freien Fuß lässt. Aber dass diese politische Rachejustiz, und das war das im Fall Assange leider, noch bis zuletzt durchgezogen hat, das ist leider kein gutes Signal für die Pressefreiheit.
Sie selbst sind sowohl Journalist als auch Sprecher einer Menschenrechtsorganisation, nämlich des PEN Berlin. Sie treten also auch in 2 Rollen auf. Herr Yücel, auch bei Assange steht ja die Frage im Raum, ob er eher Journalist oder eher Aktivist ist. In welcher Rolle sehen Sie ihn denn primär?
Ich glaube, das sind 2 verschiedene Sachen. Also das eine ist, ich finde, auch wir als Journalisten, wir sind zur Distanz verpflichtet und wir sollten uns besser nicht in andere Belange für Dinge, auch die wir als Journalisten vielleicht auch gut finden, aber dann sollten wir immer unsere Unabhängigkeit bewahren und unseren Kommentaren und zum Beispiel für besseren Klimaschutz oder Steuersenkung oder je nach politischer Präferenz einsetzen, aber das als unabhängige Journalisten und nicht in Form einer Vereinigung. Aber es gibt einen Punkt, für den ich eine Ausnahme mache und für den ich auch schon immer eine Ausnahme gemacht habe, auch vor meiner Zeit im PEN oder noch bevor ich in der Türkei verhaftet wurde. Das ist nämlich die Grundlage unserer Arbeit. Das ist die Presse- und Meinungsfreiheit. Und hier können wir als Journalisten nicht einfach sagen, oh, man muss hier Distanz wahren und beide Seiten betrachten. Nee, das können wir nicht, weil das wirklich die Grundlage unserer Arbeit berührt. Bei Assange ist der Sachverhalt ein bisschen anderer. Da war die Diskussion, ob WikiLeaks als journalistische Plattform zu sehen ist. Ja. Was Assange halt nicht war, umgekehrt kann man sich vielleicht dem annähern, Assange war kein Geheimnisträger. Er war kein Beamter des US-amerikanischen Staates.
Und also auch kein Whistleblower im eigenen Sinne.
Er war kein Whistleblower. Sein Whistleblower war, also einer der, vielleicht nicht der einzige, aber der wichtigste Blatt heute, Chelsea Manning, der ja auch in den USA in Haft saß und Die Obama-Administration hat Chelsea Manning kurz vor dem Ende der Amtszeit dann begnadigt. Aber da war ja ein Beamtenverhältnis, ein Treueverhältnis als Soldat der US Army. Assange stand in keinem Treueverhältnis. WikiLeaks hat deswegen das gemacht, was Medien immer machen, nämlich über Vorgänge berichtet, aufgeklärt, veröffentlicht, was man Assange vorhalten kann, dass er vor allem am Anfang der Veröffentlichung bestimmte Standards, die im Journalismus als Norm gesetzt sind, dass wir abwägen, welche Information ist von öffentlichem Belang, welche nicht, wo überwiegt der Schutz der Privatsphäre, wo
also
muss
Redigieren.
Man vielleicht Einzelheiten schwärzen, weil es dann nicht auf Namen ankommt, sondern auf den Sachverhalt. Das hat Assange und das hat WikiLeaks nicht gemacht. Das kann man ihm ankreiden. Aber ich finde, diese Diskussion konnte man 2010 führen. Heute diese Diskussion zu führen, nachdem Assange auch für etwaige handwerkliche Fehler oder im Sinne der journalistischen Ethik nicht saubere Arbeitsweise, er hat dafür einen verdammt hohen Preis bezahlt. Er hat 14 Jahre mit Unfreiheit dafür bezahlt, während zugleich niemand, kein Verantwortlicher der Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak, sich je vor Gericht verantworten musste. Also der Kriegsverbrechen, die WikiLeaks aufgedeckt hat. Und da finde ich diese Frage, ob Assange da sauber gearbeitet hat, 14 Jahre später, ich finde die nicht nur müßig, ich finde die heute auch vollkommen unverhältnismäßig.
Assange ist ja durchaus auch als Figur ambivalent. Er hat durch die Veröffentlichung der E-Mails von Hillary Clinton, die ja russische Hacker erbeutet hatten, doch auch zumindest indirekt dabei geholfen, Donald Trump ins Amt zu befördern. Wie bewerten Sie denn diese Seite von Assange und von seiner Tätigkeit? Nämlich einfach alles ungefiltert.
Das ist wirklich eine Frage an Journalismus, der von so einer aktivistischen Sicht ist. Es kann auch sein, dass die Berichterstattung über Annalena Baerbock vielleicht doch nicht ganz so sauber verfasste Autobiografie hatte auch Folgen, aber für Journalisten kann das nicht der Maßstab sein. Etwas, was von öffentlichem Belang ist, müssen wir veröffentlichen. Und wem das nutzt oder nicht, da beginnt nämlich die Grenze vom Journalismus zu Aktivismus. Ich kann als Journalist politische Präferenzen haben, ich kann die offenlegen, das ist alles vollkommen legitim. Aber die Grenze zum Aktivismus ist zum Beispiel da überschritten, wo ich mir die Frage stelle, wem nutzt das, wenn ich das jetzt veröffentliche? Oder wem schadet das, wenn ich das veröffentliche? Und ich finde, diese Frage kann keine für Journalisten sein, vielleicht von der anderen Seite. Was man in den letzten Jahren bei Assange feststellen konnte, dass viele seiner Anhänger Leute sind, die mit der Demokratie, mit dem Rechtsstaat, mit der westlichen Welt grundsätzlich hadern. Viele, die hinter Assange standen, auch zu Recht standen, haben sich zum Beispiel sehr schwer getan, das Gleiche für Alexei Nawalny, der nun unter russischer Haft verstorben ist, einzufordern. Aber auch hier gilt, wenn andere Leute, die mir vielleicht, ich sag mal, nicht so ganz koscher sind, um es mal salopp zu formulieren, dass die sich für etwas einsetzen, kann auch kein Maßstab dafür sein, für mich als Penn Berlin oder für mich auch als Journalist, mich dafür einzusetzen, weil es ist völlig egal, wer da sich sonst noch für etwas einsetzt oder nicht. Die Frage, ob etwas richtig ist, ob die Solidarität mit Julian Assange richtig war oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob da irgendwelche Vögel von sonst woher aus den Tiefen des Internets oder aus den Rändern des politischen Spektrums oder die ganzen Putin-Anhänger, das spielt keine Rolle. Die Solidarität mit Assange war deshalb richtig, weil sie aus der Sache selbst heraus wichtig war. Und ich finde, wenn ich noch eine Sache erwähnen darf, in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt auch viel über Journalismus reden. Ja. Ich glaube, der Fall Assange ist auch ein Moment für uns als Journalisten auch innezuhalten und festzustellen, dass auch wir in dieser Sache wirklich nicht eine so gute Figur abgegeben haben. Es gab unter Journalisten eine Anteilnahme mit Assange und dann kam diese Sache, diese Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden, worauf dann viele innerlich, ich glaube, die wenigsten haben das so geschrieben, aber innerlich sind viele auf Distanz gegangen. Heute, wo sich das alles in Luft aufgelöst hat, stellt sich das für mich so dar, wie quasi wie eine Szene aus House of Cards, wo Leute dann sitzen und sagen, wie können wir den am größtmöglichen anschwärzen, den größtmöglichen Schaden anrichten. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Danach gibt es jahrelang sehr große Zurückhaltung bei Assange. Es gab einige wenige Ausnahmen. In Deutschland waren es vor allem Günter Wallraff und Michael Sontheimer und vor allem die Buchveröffentlichung von Nils Melzer, dem ehemaligen Folterberichterstatter der UN 2019. Durch dieses Buch hat sich die Sicht unter uns Journalisten auf Assange dann in großen Teilen gewandelt. Ich glaube, das kam zu spät. Ich glaube, der Fall Assange ist auch ein Moment für Selbstkritik. Und das meine ich wirklich auch ganz persönlich. Ich hatte genau diese Vorbehalte. Vergewaltigungsvorwürfe, ich weiß nicht, was da dran ist, aber dann gehe ich lieber erstmal auf Distanz. Und ich glaube, der Fall Assange erinnert daran, dass die Unschuldsvermutung und dass die Kriterien, mit denen wir sonst arbeiten, dass wir die auch nicht dann beiseite legen sollten, wenn schwerwiegende Vorwürfe im Raum sind, die halt noch nicht bestätigt sind.
Der Fall Assange, eine 14-jährige juristische und persönliche Odyssee, ist zu Ende gegangen. Assange in Freiheit. Dennis Yücel war das. Herr Yücel, Dankeschön. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Fazit.
Heftige Kritik gibt es seit Wochen an der FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Auslöser war ein offener Brief von Hochschulmitarbeitern, die sich Anfang Mai hinter pro-palästinensische Proteste an Universitäten gestellt hatten. Die Ministerin hatte diesen Brief nicht nur öffentlich scharf kritisiert, in ihrem Ministerium wurde auch rechtlich geprüft, ob den Unterzeichnern des Briefes Forschungsgelder gestrichen werden könnten. Dies würde eindeutig den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit widersprechen. Heute nun musste die FDP-Politikerin im Bildungsausschuss und im Plenum bei einer Regierungsbefragung zu den Vorgängen Rede und Antwort stehen. Wladimir Walzer, welchen Eindruck hatten Sie denn von beiden Auftritten der Ministerin?
Also ich würde schon sagen, dass sie die Tiefe der Krise, in der sie selbst steckt und in der auch ihr Ministerium steckt, nicht wirklich erfasst hat. Also sie hat sich sehr auch auf so technische Details, auf bestimmte Abläufe konzentriert in beiden Aussagen, also im Bildungsausschuss und auch im Plenum selbst, hat aber selbst wenige Signale gesetzt, die Richtung Vertrauensbildung auch letztlich gehen können. Und das ist ja der Hauptpunkt tatsächlich, dass in großen Teilen der Wissenschaft einfach kein großes Vertrauen mehr in diese Bundesforschungsministerin herrscht. Und da hätte es durchaus auch atmosphärische Zeichen, wären da gut gewesen, Signale, Symbole, Vertrauen wieder aufzubauen, vielleicht auch die Wissenschaft direkt anzusprechen, hat sie alles nicht getan, sondern ist im Kern letztlich dabei geblieben bei dieser Verteidigungsstrategie, die sie schon seit einigen Tagen fährt, dass sie also von diesen förderrechtlichen Debatten nichts gewusst haben will, aber die juristische Überprüfung, also wenn es um Strafbarkeit von bestimmten Dingen angeht bei diesem offenen Brief, das habe sie veranlasst, ja, aber was das Förderrechtliche angeht, also das, was die Wissenschaftsfreiheit betrifft, davon habe sie nichts gewusst.
Also wenige Signale Richtung Vertrauen, sagen Sie. Welche Fragen hat denn Bettina Stark-Watzinger beantwortet? Und viel spannender, welche Fragen hat sie nicht beantwortet?
Ja, also die Frage, die sie am ehesten beantwortet hat, ist tatsächlich, welche Rolle sie denn nun bei dieser Debatte gespielt hat im eigenen Ministerium über förderrechtliche Konsequenzen für diesen offenen Brief. Sie ist nochmal auf einiges eingegangen und um das zusammenzufassen, also es habe Telefonate und Prüfaufträge gegeben, die darauf hinausliefen, die Fördermittelvergabe des Bundes in den Zusammenhang mit diesem offenen Brief zu stellen. Und sie habe von dieser Fördermitteldebatte nichts gewusst. Es habe alles auf den Fachebenen stattgefunden, in den Referaten selbst und durchaus auch schon ein paar Tage früher, als bisher bekannt war. Da gab es ja Medienberichte auch in dieser Woche, die das nahegelegt haben. Das hat sie bestätigt. Also das begann schon einige Tage früher. Dabei war ja auch das Pressereferat involviert. Und sie hat sich im Bundestag, um mal auch zu hören, in welchem Ton, in welcher Art sie sich auch rechtfertigt, die gesamte Debatte so dargestellt.
In der Tat war der Vorgang, die Frage der Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen dazu geeignet, einen Eindruck zu erwecken, als würde das im BMBF erwogen. Das wurde es nicht und es wird bei uns eben nach wissenschaftlichen Kriterien und nach wissenschaftsgeleiteten Verfahren und nach Exzellenzkriterien werden die Fördermittel vergeben.
Also sie versucht immer wieder auch so es darzustellen, dass da nur der Eindruck entstanden sei, dass es diese Debatte gab. Aber viele Hinweise deuten eben darauf, dass es eben natürlich diese Diskussion gegeben haben muss, Fördermittel an politische Opportunität zu knüpfen. Anders ist dieser gesamte Vorgang ja gar nicht zu erklären.
Es gab viel Kritik in den vergangenen Wochen, es gab sogar Forderungen nach ihrem Rücktritt. Wie geht es denn jetzt politisch für die FDP-Politikerin Stark-Watzinger weiter, Herr Walzer?
Na, erstmal ist sie ja bei ihrer Verteidigungsstrategie geblieben und sie scheint auch erst einmal in ihrem Amt bleiben zu wollen. Auf die Frage hin eines Abgeordneten, ob sie denn nun zurücktreten wolle, sagte sie, dass sie dafür keine Veranlassung sieht im Moment. Sie reist jetzt nach Israel ab, dort gibt es eine Tagung zu künstlicher Intelligenz. Und tatsächlich das Thema Antisemitismusbekämpfung, das zog sich auch in den letzten Tagen immer wieder auch durch ihre Reden, durch ihre öffentlichen Auftritte, dass sie immer wieder betont hat, das sei ihr wichtig, den Antisemitismus, den es ja innerhalb der gespaltenen Hochschulwelt ja auch gibt in einigen Situationen, dass sie den bekämpfen will, dass sie da alles tun will, um das tatsächlich auch zu tun. Das ist auch etwas, glaube ich, was man ihr abnehmen kann, was durchaus glaubwürdig erscheint. Und das ist etwas, was sie weiter vorantreiben will. Aber die Fragen, die sie nicht beantwortet hat, das bin ich Ihnen auch schuldig, Herr Röcke, tatsächlich, da gab es noch eine ganze Liste, zum Beispiel die Frage, wann denn nun endlich eine Nachfolge für die entlassene Staatssekretärin Sabine Dürren gefunden sein wird. Da gab es keine konkrete Antwort, auch keinen konkreten Zeitplan. Es gab auch keine Antwort auf die Frage, wie sie denn nun genau das Vertrauen in die Wissenschaft wiederherstellen will. Ob es da vielleicht einen Aktionsplan gibt oder Papiere oder Termin oder ähnliches. Auch darauf gab es keine klaren Antworten. Also da bleiben noch viele offene Fragen.
Wladimir Walzer über den Auftritt der FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor dem Bildungsausschuss und der anschließenden Regierungsbefragung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Der bayerische Liedermacher Fredel Fesel ist tot. Er sei nach jahrelanger schwerer Krankheit gestern gestorben, teilte seine Ehefrau mit. Der Erfinder des bayerischen Musikkabaretts wurde 76 Jahre alt.
Ich hab unlängst ein Mandel gesehen, das ist am Straßenrand dort kling. Ich frag, was feit, da sagt der Mob. Wir haben's ins Bier ein Rauschnei do, wir haben's ein Rauschnei do.
Das Lied vom Rausch, unverkennbar, Fredel Fesel. Bayerisch und melankomisch, um seine eigenen Worte zu verwenden. Verschmitzt, freundlich plaudernd, immer wieder abschweifend und ausgreifend. Und von einem Witz, den seine vielen, vielen Fans gerne hintergründig nannten. Der 1947 geborene Fesel hatte seine große Zeit ab den 1970ern und 80ern. Da spielte er erst auf kleinen und bald auf größeren Bühnen Gitarre und erzählte dazu Geschichten im Niederbayerisch seiner Kindheit.
Ich mache ein niederbayerisches Heimatlied aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern.
Dass es nicht ewig so weiterging, lag nicht an seinem Humor. Nein, Fesel erkrankte 1997 an Parkinson. Seine Abschiedstournee 2006 konnte er schon nicht mehr zu Ende spielen. Es folgten ruhige, zurückgezogene Jahre in Pleiskirchen bei Altötting.
Ein Nachruf von Hendrik Heinze. 2002 wurde Fredel Fesel mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Vor 2 Jahren erhielt er den Bayerischen Verdienstorden. Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Errichtung eines deutsch-polnischen Hauses in Berlin gegeben. Die Ministerrunde billigte den von Kulturstaatsministerin Roth vorgelegten Realisierungsvorschlag. Mit dem Haus werde ein Gedenkort für die Opfer der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft in Polen geschaffen. Außerdem solle die jahrhundertelange historische Verflechtung beider Länder verdeutlicht werden, erklärte die Bundesregierung. Der Standort für das deutsch-polnische Haus steht noch nicht fest. Darüber werde die Bundesregierung nun mit dem Land Berlin beraten, hieß es weiter. Die Würstelstände gehören zu Wien wie die Kaffeehäuser und der Opernball. Eine Initiative will diese Imbissbuden in der österreichischen Hauptstadt nun zum Weltkulturerbe erklären lassen. Eine Gruppe von Standbetreibern, unterstützt vom Bürgermeister, hat bei der UNESCO einen entsprechenden Antrag für die Wiener Würstelstandkultur eingereicht. Die Initiative beklagt, dass immer mehr Buden durch andere Fastfood-Angebote verdrängt werden. An den Buden gehe es nicht nur ums Essen, sondern auch um Begegnung und Austausch, argumentiert Patrick Tondel, einer der Initiatoren. Der Oscar-Akademie in Hollywood könnten bald 2 weitere Filmschaffner aus Deutschland angehören. Die Schauspielerin Sandra Hüller und Regisseur Ilkay Çatak zählen zu den 487 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen wurden. Hüller war in diesem Jahr mit ihrer Rolle in dem französischen Justizdrama Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Çatak war mit dem Gesellschaftsdrama Das Lehrerzimmer in der Sparte internationaler Film im Oscar-Rennen.
Fazit Film.
Über 2 neue Filme wollen wir jetzt sprechen. Einmal über den französischen Spielfilm Die Gleichung ihres Lebens von Anna Novion, über eine phänomenale junge Mathematikerin und außerdem über den 3. Teil der italienischen Verfilmung des Kultcomics Diabolik, der in Deutschland morgen als DVD und als Video-on-Demand-Premiere erscheint. Diabolik ist nicht zu fassen. Jörg Taschmann, beginnen wir mit dem französischen Film. Mathematik ist auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Thema fürs Kino. Wie macht denn die Regisseurin daraus eine packende Geschichte?
Nun, sie erzählt von einer Hochbegabten, die zunächst scheitert an einer komplizierten Gleichung. Und sie legt das wie eine Art Thriller, Drama und auch noch Liebesgeschichte an. Und die Hauptrolle spielt Ella Rumpf. Sie spielt Marguerite als eine junge Mathematikerin, die aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommt. und die, nachdem sie gescheitert ist an diesem Theorem de Marguerite, in einem ersten Impuls erstmal die Mathematik aufgibt, und sie wirkt eben auch durch diese große Brille wie so ein Mathe-Nerd, und es erscheint, als ob Ella Rumpf die ganze Emotionalität dieser Figur diesmal viel mehr verinnerlicht hat. Sie selbst sagte mir im Interview dazu:
Ich wusste einfach, dass der Zuschauer verstehen muss, warum diese Frau so diese starke Verbindung zur Mathematik hat. Und dass es eine emotionelle Verbindung ist, nicht nur eine rationelle Verbindung, sondern dass da etwas ist, was existenziell ist. Das heißt, sie muss dieses Problem lösen oder sie stirbt.
Ist das nun, Herr Taschmann, in erster Linie eine One-Woman-Show? Funktioniert der Film nur wegen Ella Rumpf?
Nun, die 1995 in Paris als Tochter eines Schweizers und einer Französin geborene Ella Rumpf hat man ja schon öfter in sehr beeindruckenden Rollen gesehen, beispielsweise 2017 in Tiger Girl als eine anarchistische Anti-Heldin, 2020 in der Netflix-Serie Freud und in einer kleineren Rolle in Tokyo Vice, den man derzeit in der ARD-Mediathek sehen kann, in der Michael Mann mitgewirkt hat. Und sie macht diesmal aus dieser jungen und besessenen Marguerite eine sehr vielschichtige Figur, die eigentlich immer nur für die Mathematik gelebt hat, plötzlich ihr Leben auf den Kopf stellt, anfängt Mai Hong zu spielen, und angelegt ist das wie so eine Art Sportlerfilm, wo der Sportler oder die Sportlerin mit einem Drama oder Unfall anfängt, wo man sich die ganze Zeit immer fragt, schafft sie das Comeback und kann sie es allen zeigen, dass sie eben doch eine begnadete Mathematikerin ist. Und diese Besessenheit, wenn Marguerite dann eine monsterlange Gleichung auf verschiedenste Zimmerwände schreibt und nicht aufhören kann, das ist schon sehr packend inszeniert, auch filmisch und super gespielt und ein originelles, sehenswertes Werk, in dem Ella Rumpf wirklich auch herausragend ist.
Die Gleichung ihres Lebens mit Ella Rumpf. Diabolik ist in Italien seit über 40 Jahren ein Kultcomic, in Deutschland aber nahezu unbekannt. Wer ist denn dieser Diabolik?
Also Italien ist ja ein Comicland, und es gibt bis heute diesen Diabolik, der 62 das erste Mal erschienen ist. Und diese maskierte Hauptfigur ist ein skrupelloser Gangster, irgendwo zwischen Phantom, Mission Impossible und James Bond, in so einer Art Retro-Look immer gehalten, und seine Partnerin Eva Kant. Beide stehlen und rauben die Reichen aus und Juwelen, gehen aber auch über Leichen. In Deutschland haben sich diese Comics nie durchgesetzt. Die sind mal ganz kurz 2002, 2003 veröffentlicht worden. Und es gibt eine Kultverfilmung aus dem Jahr 68 von Mario Bava mit Michel Piccoli als Inspektor Ginko und der damals weltberühmten Österreicherin Marisa Dell als Eva Kant. Und dann ab 2020 gab es drei Verfilmungen, Neuverfilmungen, und davon ist das jetzt die dritte. Diabolik ist nicht zu fassen.
Mit von der Partie sind die italienischen Stars Monica Bellucci und Miriam Leone. Hat sie insgesamt dieser dritte Teil überzeugt, Herr Taschmann?
Ja, er hat mich jetzt wieder überzeugt. Er ist wieder dieser schöne Retro-Look der 70er Jahre in dieser fiktiven Stadt Clairville. Und diesmal ist es nicht das große Duell zwischen dem Inspektor Ginko, gespielt von Valerio Mastandrea, den wir aus Morgen ist noch, ist auch noch ein Tag kennen, da spielt er diesen bösen, fiesen Ehemann, und an seiner Seite, oder sein großer Gegenspieler ist eben Diabolik, Giacomo Gianotti spielt ihn, und beide werden von einer neuen Bande fangen, in einem Keller eingesperrt, und diese beiden Widersacher müssen plötzlich miteinander klarkommen, und im Rückblenden erfahren wir zum ersten Mal, woher Diabolik eigentlich kommt, und die beiden von Ihnen erwähnten Stars, Monica Bellucci und Miriam Leone, die sind dann nur sowas wie Augenschmaus, Eye-Candy, wie man im Englischen sagt, und trotzdem ist dieser Abschluss ein ganz schönes Finale geworden, auch wenn ganz ehrlich der erste Teil der bisher beste war. Der Film erscheint in Deutschland auf DVD und für Comic-Fans in einer Special Edition, da ist dann sogar der Original-Comic mit dabei.
Diabolik also, Teil 3 der italienischen Kult, des italienischen Kultcomics. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Besten Dank.
Sehr gern.
Mit der Verbreitung der digitalen Fotografie in den 90er Jahren kam sofort auch die Frage auf, welche Möglichkeiten der digitalen Manipulation es gibt. Retuschen waren schnell mit wenigen Klicks zu gestalten, und je leistungsfähiger die Computer wurden, desto raffinierter wurden auch die Möglichkeiten, nach der eigentlichen Aufnahme das Bild zu bearbeiten. Und nun, mit dem Potenzial der künstlichen Intelligenz, bekommt das Thema eine grundsätzlich neue Dimension. Bilder können komplette Fakes sein, geschaffen von der generativen KI. Seitdem stehen alle Bilder unter Verdacht. Das ist der Titel eines Buches, das der Bild- und Medienwissenschaftler Roland Mayer herausgegeben hat. Er forscht am Sonderforschungsbereich Virtuelle Lebenswelten an der Ruhr-Universität Bochum. Das Thema: Praktiken der Bildforensik. Auch darüber hat Roland Mayer heute auf einer Podiumsdiskussion am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gesprochen. Und jetzt ist er von dort zugeschaltet. Herr Mayer, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Forensik meint, kriminelle Handlungen mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen. Wie kann man denn wissenschaftlich untersuchen, ob ein Bild von einer KI manipuliert oder vielleicht sogar komplett gefälscht wurde?
Also es haben sich, wie Sie gesagt haben, seit den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Verfahren entwickelt, um zu schauen, ob ein Bild manipuliert wurde. Das sind Verfahren, die eben bildforensisch tatsächlich zum Teil in die tiefen Schichten des Bildes vordringen, in die Datenstruktur, die gar nicht mehr das Bild selber anschauen, sondern sozusagen die zugrunde liegenden Daten. Das sind hochprofessionelle Verfahren, die da entwickelt wurden und die sozusagen in gewisser Weise ein neues Vertrauen in die Bilder geben sollten. Die stehen jetzt sozusagen mit der generativen KI nochmal vor einer neuen Herausforderung. Aber auch da gibt es Beispiele, wo das tatsächlich erkannt werden kann. Mhm. Was wir uns aber in der Podiumsdiskussion vor allem angeschaut haben, ist, wie so ein bestimmter forensischer Blick auf Bilder popularisiert wurde. Also wie jetzt tatsächlich auf Social Media sehr viele Leute, ganz unterschiedliche, auf Bilder schauen und versuchen herauszufinden, sind die gefälscht oder wahr? Und sich da ganz tief in einzelne Details zum Beispiel versenken. Also denken Sie an das Beispiel, das Bild von Kate Middleton, was ja Millionen von Augenpaaren auf sich gezogen hat, die alle sich gefragt haben, ist das jetzt manipuliert oder nicht? Ist es generiert oder nicht? Woran können wir das erkennen? Und diese neue Lust an der Entlarvung und diese Lust auch an der Interpretation von Bildern, die war sozusagen ein ganz großer Schwerpunkt auch unserer Podiumsdiskussion heute.
Also die Lust an der Entlarvung, das sind genau diese forensischen Lektüren, die Sie untersucht haben, auch also der Plural, forensische Lektüren, es gibt verschiedene Blickwinkel gewissermaßen.
Genau, es gibt eine gewissermaßen professionelle Bildforensik, die einigermaßen methodisch abgesichert gar nicht mehr auf Bilder schaut, sondern die sozusagen zum Beispiel daraufhin untersucht, welche spezifischen Rauschmuster eine Kamera hinterlassen hat oder auch nicht hinterlassen hat. Das sind dann sozusagen wirklich reine Datenstrukturen, die untersucht werden. Und dann gibt es so eine Art populäre und auch wilde Forensik, die online stattfindet, wo sich ganz viele Leute sozusagen quasi gemeinsam über ein Bild beugen und schauen, Moment einmal, stimmt denn das oder stimmt das nicht. Und gerade diese popularisierten Varianten von Bildforensik, die können eben auch missbraucht werden. Da gibt es sehr, sehr beunruhigende Entwicklungen jetzt aktuell in Russland, wo so ein forensischer Blick in Fernsehshows quasi eingeübt wird, aber es ist ein pseudo-forensischer Blick, der entlarvt Bilder als Fälschung, die gar keine Fälschung sind.
Wie entscheidend ist denn der Unterschied zwischen Bildbearbeitung und Bildproduktion bei diesem Thema, bei diesem forensischen Blick?
Für die professionelle Bildforensik geht es immer darum, im Grunde alle Schritte nachzuvollziehen, in denen ein Bild entsteht. Also sozusagen bei einer Digitalfotografie wirklich von der Frage, ist zum Beispiel das Licht so, wie es am angeblichen Zeitpunkt der Aufnahme war, dann sozusagen kann man bestimmte Muster von bestimmten Kameras finden oder da sozusagen Manipulationen feststellen, stimmen die Dateistrukturen und so weiter. Also man sieht das Bild gar nicht als ein einzelnes Bild, sondern als eine ganze Reihe, eine Pipeline sozusagen der Bildwertung. Da geht es tatsächlich darum, gewissermaßen rückwärtig, detektivisch die Bildproduktion nachzuvollziehen. In diesen populären Formen der forensischen Lektüren, über die wir heute vor allem gesprochen haben, geht es aber eigentlich immer um das fertige Produkt. Da geht es darum, da zu schauen, wo Bilder schon massenhaft zirkulieren, sind diese Bilder vielleicht gefälscht oder auch nicht. Und da sozusagen geht es gar nicht in die Tiefe sozusagen der Bildproduktion, sondern es geht vor allen Dingen um die Oberfläche und was man an der sehen kann. Und das kann eben auch häufig täuschen.
Kann man sagen, die Oberfläche ist sozusagen für den Otto-Normalverbraucher zu beurteilen und zu bewerten. Und die tiefen Schichten, von denen Sie gesprochen haben, Herr Meyer, die kann man nur wissenschaftlich ja ergründen.
Wenn man so eine Dichotomie aufmachen will, scheint mir das tatsächlich erstmal plausibel. Was aber uns eben als kulturelles Phänomen heute Abend vor allen Dingen interessiert hat, was ist es eigentlich, was uns alle so daran fasziniert, die Frage nach der Wahrheit der Bilder so ins Zentrum zu rücken. Wir sind ja hier am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, wo Anja Schürmann einen eigenen Schwerpunkt zu Visual Literacy aufbaut, also zu Bildkompetenz, zu Fragen, wie liest man ein Bild. Und da ist man eben auch mit dieser Anforderung konfrontiert, dass man häufig denkt, es geht nur um wahr oder falsch, aber das ist vielleicht gar nicht die einzige und die wichtigste Frage, die sich an Bilder stellen. Naja, zum Beispiel zeigt eben das Beispiel von Silvia Sasse, wo tatsächlich wahre Bilder als Fälschungen präsentiert werden, dass es gar nicht unbedingt immer nur um die Bilder geht, sondern vor allen Dingen auch um die Erzählungen, die eingebunden werden, in die Narrationen, in die Art und Weise, wie auch unser Blick gelenkt wird. Und da müssen wir sozusagen vielleicht auch eine ganz andere Sensibilität und Aufmerksamkeit für entwickeln.
Müssen denn diese technischen Verfahren, von denen Sie sprechen, Herr Mayer, immer weiterentwickelt werden? Oder liegen die im Prinzip jetzt vor und Sie können ja die tiefen Schichten immer ergründen, das Rauschen finden und all die Parameter, um die es geht?
Also gerade mit generativer KI hat sich dann natürlich etwas getan, weil viele dieser Verfahren basierten darauf, dass man zum Beispiel Photoshop-Manipulationen festgestellt hat, indem man sozusagen gewisse Brüche im Bild festgestellt hat. Diese Brüche gibt es nicht, wenn das ganze Bild KI-generiert ist. Aber wenn man zum Beispiel einen der Protagonisten dieser professionellen Bildforensik sich anschaut, darauf hat Katja Müller-Helle heute auf dem Podium hingewiesen, der hat auch sozusagen auf das Kate Middleton-Beispiel reagiert, allerdings sozusagen nachdem sich schon Millionen andere auf Social Media dazu geäußert haben und hat dann als Experte nochmal festhalten können, nein, das ist kein KI-generiertes Bild, das kann man relativ sicher sagen, das ist ein Kamerabild, was nachträglich manipuliert wurde. Also diese bildforensische Expertise, die sich sozusagen an der digitalen Fotografie ausgebildet hat, die hat uns auf jeden Fall noch was zu sagen. Aber natürlich entstehen auch jetzt neue Verfahren. Es gibt die Hoffnung, dass man quasi mit der KI gegen die KI arbeiten kann und quasi automatisch auf Basis von maschinellem Lernen KI-generierte Bilder entlarven kann. Das ist aber durchaus fragwürdig und alles, was es da bisher gibt, funktioniert eher schlecht als recht.
Die Podiumsdiskussion Bilder unter Verdacht, forensische Lektüren und ihre Rhetoriken der Evidenz. Diese Veranstaltung am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Der Bild- und Medienwissenschaftler Roland Mayer war das. Herr Mayer, Dankeschön. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für das Gespräch.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute von Ulrike Timm.
Entschuldigung, wir wissen natürlich, dass die Zeit allerhand auf ihre Texte hält, aber erstmal müssen wir jetzt die Grafikabteilung dort loben. Aus einer Wassermelone macht sie ein Buch, in das man reinbeißen möchte. Aus einer angebissenen Eiswaffel ein Buch, aus dem heraus es verführerisch schmelzend tropft. Und auch die berühmten orangefarbenen Schwimmflügel vergangener Jahrzehnte lassen sich zum Buch umstylen. Wozu der Plansch, der Schmelz, die Melone? Die Kollegen sind in Ferienlaune und empfehlen Bücher für den Sommer. Und eben deshalb werden Frucht, Waffel und Schwimmflügel entsprechend angepasst. Chapeau. Zu lesen gibt es auch was, ist ja der Sinn der Sache. Ijoma Mangold empfiehlt Nobelpreisträgerin Louise Glück, die vom Brabbeln und Krabbeln erzählt. Sie schreibt aus der Sicht von Babys. Alexander Kammann füllt den Urlaubskoffer schwergewichtiger und empfiehlt Jeremy Eichlers Buch über vier Komponisten im Umkreis des Zweiten Weltkriegs, Strauss, Schönberg, Schostakowitsch und Britten. Eichler forscht nach den Geschichten, Gefühlen und Gewissensqualen hinter der Musik und versprochen, nach der Lektüre klingt die Musik anders als zuvor, sagt die Zeit. Also Kopfhörer auf und losgelesen. Jens Jessen erkundet mit dem Psychiater Manfred Lütz die ewige Stadt Rom und Maya Beckers mit der Journalistin Marion Löhndorf, wie es sich im Hotel lebt, wenn man mal richtig lange da bleibt. Coco Chanel blieb fast 3 Jahrzehnte im Pariser Ritz. Das dürfte für unsereins den Rahmen sprengen. Aber wenn sie abreisen, heißt es in Vicky Baums berühmten Roman Menschen im Hotel von 1929, kommt ein anderer an und legt sich in ihr Bett. Kurzum, die Zeit empfiehlt auf gleich 3 Seiten Bücher für den Reisekoffer. Und wie abgesprochen, steuert der Freitag dazu eine kleine Kofferkunde bei. Leichtes Gepäck, James Bond machte auch der Koffer berühmt, Christian Lindner trug ihn schon mit 18 als Business-Accessoire. Der Rollkoffer löst Hass aus und Maxit geht in die Grammatik ein, schreibt der Freitag. Wo soll das enden? Fragt die Taz, denn die Bahn, obwohl gerade mit zusätzlichem Staatsgeld aufgepimpt, will wohl weitere Strecken streichen. Auch hierzu gibt es ein prägnantes Bild. Gleise, die sich im romantischen Grün von Unkraut und wildem Strauchwerk verlieren. Nun ist es leicht, über die Bahn zu meckern, genug Grund gibt es sowieso, aber weil auch die Frankfurter Allgemeine die neuesten Sparideen der Deutschen Bahn aufs Korn nimmt, die der Spiegel zuerst ausposaunte, ist das einfach ein wichtiges Thema für ein sommerliches Feuilleton. Zeit, Laune, Koffer und Buch dabei und dann geht's nicht weiter. Okay, die abgeknapsten Zugverbindungen sind wohl erst für 2025 avisiert und doch, der Osten ist abgefahren, schreibt die FAZ. Denn die eingesparten Verbindungskilometer sind vorwiegend dort angedacht. Beispiel: Auf der Trasse nach Stralsund hält der zur Streichung avisierte ICE von Berlin aus bisher auch am Bahnhof der Universitätsstadt Greifswald. Einer der ältesten Hochschulen Mitteleuropas kappt man also die unkomplizierte, schnelle Verbindung zur Hauptstadt und dem dort liegenden nächsten Flughafen. Geht man davon aus, dass Gelehrte schon auf irgendeinem irgendeine kluge Idee für die Anreise kommen werden? Ehe Sie sich aufregen, bitte kühlen Sie sich mit Wassermelonenbuch, Eiswaffelbuch oder Schwimmflügelbuch oder fahren Sie nach München. Ein wenig Kulturkultur soll diese Kulturpresseschau denn doch auch enthalten. Und in München, noch per Bahn erreichbar, gibt es dieser Tage eine fulminante Retrospektive zum 80. Geburtstag von Rebecca Horn. Hinter Leichtigkeit stehe bei ihr immer höchste Energie und Konzentration, so die Frankfurter Allgemeine. Und wie zum Beleg, wir haben es heute mit der Grafik, zeigt sie ein Foto von Horns Turm der Namenlosen. In verkeilten, himmelsstürmenden Leitern hängen Geigen und streichen traurige Klänge. Die hören Sie dann vor Ort.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Danke fürs Zuhören. Guten Abend, gute Nacht.